D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Okay, Google. Hey Siri. Alexa. Cortana. Sprachassistenten gibt's einige, ne? Bei Apple, bei Amazon, bei Microsoft, auch bei Samsung, da heißt der ganz neue heiße Scheiß Bixby. Und Google hat heute eine neue Version gestartet. Den Google Assistant in der neuesten Version. Unser Reporter hat's getestet und verglichen. Das hört ihr gleich hier bei uns. Wo wir schon bei Hey Siri waren. Hey Sebastian Rams.
Hallo Ralf, das kann ich schon ganz lange.
Guck mal hier, mein Handy. Wenn ich Hey,
ist schon irritiert, oder was?
Ja, die geht sofort an.
Das ist eine sehr intime Beziehung, ich sehe das schon.
Du bist heute von allen mein Lieblingsassistent und du hast gleich Infos für uns von einem Fisch, den wir hier in der Redaktion heute liebevoll Heroinfisch genannt haben.
Ja, habt ihr euch natürlich einen Spaß gemacht. Ja. Ne? Ist aber ein wichtiges Thema, ja, Heroinfisch, weil er hat ein Gift in seinen Eckzähnen, das dem Heroin ähnelt. Also bitte keine falsche Hoffnung, der nächste Dealer wird es bestimmt nicht.
Die Redaktionskonferenz am Donnerstag. Sebastian ist da.
Hallo.
Ralf Günther ist auch da. Hallo.
D-Radio Wissen.
Heute ist ein großer Tag für diejenigen, die ihr Smartphone gerne ohne Finger bedienen. Also Android bekommt in Deutschland den neuen Google Assistant. Hä? Gab's den nicht vorher schon? Doch, gab's schon. Jetzt ist es ein rundum erneuerter Sprachassistent. In einer Liga mit Apples Siri und Amazons Alexa oder auch Microsofts Cortana. Außerdem gibt's ja jetzt ganz neu auch noch den Assistenten von Samsung, Bixby. Konnten wir noch nicht testen hier in Deutschland, ist noch ganz, ganz neu. Die sollen alle unseren Alltag erleichtern. Aber tun sie das wirklich? Wie es mit den drei Marktführern klappt, das hat die Radiowissen-Reporter Christian Schmidt für uns getestet.
Ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich das finde. Deswegen kann ich das auch nicht benutzen.
Ich bin eh so ein Papiermensch.
Nee, ganz altmodisch. Das benutze ich nicht. Ist mir komisch.
Auch wenn viele Nutzer es noch nicht sind, Google, Apple und Amazon sind bereit. Sprachassistenten sind das nächste große Ding. In Zukunft sollen wir kaum noch tappen oder tippen, sondern sprechen.
Hey Siri, wie wird das Wetter heute?
Hier ist die Vorhersage für heute.
Siri auf den iPhones dieser Welt ist bisher der beliebteste Sprachassistent. Amazon hat mit seinem immer mithörenden Alexa-Lautsprecher nachgelegt. Und seit dieser Woche will auch Google mit seinem neu aufgelegten Google Assistant nachziehen. Sein Hauptmerkmal, die Konversation.
Okay, Google. Wie alt ist Brad Pitt?
Brad Pitt ist 53 Jahre alt.
Wo ist er geboren?
Er wurde in Shawnee geboren.
Da war sie, die Revolution. Googles Cloud-Gehirn merkt sich, dass es in diesem Gespräch um Brad Pitt geht. Im weiteren Verlauf muss ich den Namen nicht mehr wiederholen. Google weiß schon, was ich meine und ich kann mich flüssig mit ihr unterhalten. Ja, für mich ist das eine Sie. Da ist Siri deutlich umständlicher. Außerdem hapert's mit der Aussprache.
Brad Pitt ist 53.
Wo wurde er geboren?
Ich habe das hier im Internet gefunden.
Es kommt eine nichtssagende Trefferliste von Bing, also muss ich doch wieder Hand anlegen, obwohl mir ein Sprachassistent ja die Hände frei halten soll. Eine weitere große Neuerung ist, dass die Sprachassistenten Dinge in der echten Welt erledigen können. Sie sollen Lampen in der Wohnung an- und ausmachen, die Temperatur an der Heizung regeln oder Kaffeemaschinen steuern. Wer das passende Zubehör von Google, Apple oder Amazon hat, für den funktioniert das einwandfrei. Für mich nicht.
Alexa, mach das Licht an.
Ich konnte kein Smart-Home-Gerät in deinem Netzwerk finden.
Ebenfalls enttäuschend die Interaktion mit Drittanbietern. In den USA ist es schon lange möglich, Tische im Restaurant zu reservieren oder Essen zu bestellen. In Deutschland gibt es noch keine Verbindung mit den einschlägigen Apps wie Foodora oder Lieferheld.
Hey Siri, ich habe Hunger.
Das kann ich nicht zulassen.
Bestelle eine Pizza.
Ich habe das hier gefunden.
Siri liefert schon wieder Bing-Suchmaschinentreffer statt Pizza. Auch der neue Google Assistant muss da nachbessern. Und bei Amazon muss man sich auf völliges Chaos gefasst machen, auch wenn man hofft, wenigstens eine Tiefkühlversion zu bekommen.
Alexa, bestelle eine Pizza.
Das Top-Suchergebnis für Pizza ist Relax Days Pizza Schaufel-Eckig 30,5x79 cm Pizzaschieber für Pizzaofen mit langem Griff, Pizzaheber auch geeignet als Brotschieber und Ofenschaufel, Pizzawender mit abgerundeten Kanten, Metall und Holz. Das macht insgesamt 14,80 € inklusive Mehrwertsteuer. Willst du den Artikel jetzt kaufen?
Nein,
Ich habe auch.
Wäre eine bestimmte abgepackte Fertigpizza allerdings bei meinen letzten Bestellungen dabei gewesen, hätte es besser funktioniert. Alexa lernt, was man gerne kauft und passt sich dementsprechend an. Amazons Sprachassistent hat den Vorteil, dass dahinter eben eines der größten Verkaufshäuser der Welt steht.
Das macht insgesamt 8 Euro.
Alexa, stopp. Verstanden wird man eigentlich allermeistens von den digitalen Helfern. Über ein gutes Ergebnis entscheidet dann oft die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.
Hey Siri, spiele Kack Motherfucker.
Ich kann Kack Motherfucker in deiner Musik leider nicht finden.
Ja toll, weil ich auch nicht bei Apple Music bin. Okay Google, spiele Kack Motherfucker.
Zum Auswählen einer App aus der Liste tippen.
Okay, da habe ich jetzt die Auswahl zwischen Google Play, YouTube und Spotify. Ist ja eigentlich ganz nett, dass man jetzt nicht wie bei Siri an einen Anbieter gebunden ist. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch Windows. Windows hat auch einen Assistenten, Cortana. Der ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt absolut unbrauchbar.
Leider konnte ich nichts hören.
Und taub. Alexa, spiele Kack Motherfucker.
Songs von Kack Motherfucker werden von Spotify abgespielt.
Da muss dann jeder selbst entscheiden, bei welchem Anbieter er ein Abo hat und demnach gucken, mit welchem Assistenten er reden will. Oder sich halt einfach von ihnen selbst beraten lassen.
Hey Siri, wer ist der beste Sprachassistent?
Du hast mindestens 25 Anrufer.
Nur klappt so halb, danke. Alexa, wie findest du Siri?
Ich habe eine Schwäche für jede künstliche Intelligenz.
Na immerhin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eines muss man Tim Wiese ja lassen, ne? Der Mann schafft's immer wieder, dass über ihn gesprochen wird. Heute machen wir das ausnahmsweise auch mal. Tim Wiese, früher Torhüter unter anderem bei Werder Bremen und in der Nationalmannschaft, dann Muskeln aufgepumpt, Wrestler geworden mit dem Kampfnamen The Machine. Und jetzt geht's zurück zu den Wurzeln oder was? Sebastian Rahms, was hat der Wiese jetzt wieder vor?
Ja, der schöne Tim, wie er zu seiner aktiven Zeit gerne mal genannt wurde, also in der Regel braun gebrannt, ne, zurückgegelte Haare, schönes pinkfarbenes Trikot, stellt sich nach langer Abstinenz mal wieder ins Fußballtor, aber nicht im Profifußball, sondern der 8. Liga beim Kreisligisten, wow. Ja, SSV Dillingen. Das erste Training hat er auch schon hinter sich und einen guten Rat für den Gegner TSV Haunsheim hat er auch parat, großmäulig wie eh und je.
Ich rate den schon mal besser von Weitem schießen, obwohl sie dann auch keine Chance haben, aber kommt nicht zu nah, weil sonst gibt's Haue. Ne? Erst den Ball, dann der Gegner. So habe ich es immer früher gemacht.
Sag mal, geht da nicht ein bisschen Motivation flöten? Früher Bundesliga, Nationalmannschaft, wenn auch nur als Ersatztorhüter und jetzt 8. Liga?
Ach Quatsch, du kennst den Tim Wiese da, aber schlecht, der ist immer motiviert. Pass auf.
Jedes Spiel gleich, ob Bundesliga, ob Europapokal, Champions League oder Nationalmannschaft. Jetzt ist am Wochenende Kreisliga.
Und es geht für den SSV Dillingen auch um was. Der Verein kämpft nämlich als Vorletzter der Liga gegen den Abstieg. Aber es gibt noch eine andere Motivationsspritze für den schönen Tim. Er wird nur ein einziges Spiel für Dillingen bestreiten. Danach ist auch schon wieder Schluss und dann kann er sich, was weiß ich, aufs Wrestling vorbereiten oder sonst was.
The Machine. Tim Wiese steht wieder im Tor mit dem aktuellen Körperbau. Füllt er zumindest die Mitte des Kastens schon mal komplett aus. Ob er noch
120 Kilo
Sprungkraft hat, um nach links, nach rechts zu springen. Man weiß es nicht. Müssen wir uns anschauen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wer Booking.com sagt, der muss auch Expedia sagen oder Trivago oder Opodo. Reisebuchungsportale gibt es ja wirklich sehr, sehr viele. Booking.com gibt es jetzt nicht mehr in der Türkei. Ein türkisches Gericht hat den Internetanbieter, diese Internet-Hotelplattform, komplett verboten. Sämtliche Aktivitäten sind verboten, also dort darf nicht mehr gebucht werden von der Türkei aus und türkische Hotels dürfen auch nicht mehr angeboten werden auf Booking.com. Ist ein weiterer Rückschlag für den türkischen Tourismus nach den Terroranschlägen, dem Putschversuch und der politischen Unsicherheit dort, heißt es. Die Radiowissen-Korrespondentin Luise Sammann in Istanbul, Booking.com verboten. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Also es ist so, dass die TÜRSAB, das ist die Vereinigung der türkischen Reiseagenturen, die ist vor Gericht gezogen. Die Initiative kam also sozusagen aus der türkischen Tourismusbranche selbst. Und zwar hat diese TÜRSAB-Vereinigung auf unfairen Wettbewerb geklagt gegen Booking.com. Und es ist tatsächlich so, dass es ein Gesetz hier in der Türkei gibt, das besagt, dass nur Reiseagenturen die Vermarktung von türkischen Hotels betreiben dürfen. Und Booking.com ist natürlich keine Reiseagentur, sondern eine Website. Und darauf hat sich das Gericht dann jetzt auch bei dieser Entscheidung berufen.
Okay, also es hat nichts damit zu tun, dass Booking.com ein niederländisches Unternehmen ist und dass irgendwie die Regierung das mit angeschoben hat.
Nein, das schwirrt natürlich vielen durch den Kopf, die das hören, nachdem jetzt ja gerade Niederlande und Türkei eine weniger gute Beziehung haben momentan. Aber es ist so, dass Türsap schon 2015 tatsächlich vor Gericht gegangen ist gegen Booking. Und es hat auch schon im Januar jetzt, also vor 2 Monaten, also auch vor diesem Konflikt mit den Niederlanden wegen der verbotenen Ministerauftritte, hat es eine Geldstrafe von gut 600.000 Euro in der Türkei gegen Booking gegeben, aus dem gleichen Grund, nämlich wegen unfairen Wettbewerbs. Aber es ist natürlich so, dass Booking eben niederländisch ist und das wird auch hier jetzt in den türkischen Medien in jedem Artikel, in jedem Kommentar zu diesem Thema nochmal betont. Das heißt, man ist sich dessen auch hier bewusst und das Ganze wird bestimmt nicht unbedingt helfen, um jetzt die angeschlagenen türkisch-niederländischen Beziehungen wieder zu kitten kurzfristig.
Also es ist durchaus Thema in der Türkei. Wie wird die Entscheidung in der Türkei diskutiert?
Ja, es ist Thema. Booking ist hier viel genutzt, beliebt, würde ich sagen. Türsap ist natürlich zufrieden, also diese Vereinigung der türkischen Reiseagenturen. Für die ist einfach der wichtigste Kontrahent weg. Booking hat denen natürlich den Markt kaputt gemacht. Es gibt aber auch viel Kritik, zum Beispiel von Hotelbesitzern. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder mit Hotelbesitzern auch gesprochen zu verschiedenen Anlässen und habe da immer mitbekommen, dass viele von denen gar nicht glücklich sind mit diesem Booking, mit dieser Dominanz von Booking.com, weil die Hotelbesitzer tatsächlich 15-18% Provision für jede Buchung an Booking überweisen mussten. 15-18%, das ist relativ viel und da haben sich viele drüber beschwert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Großteil der Buchungen inzwischen darüber lief, über diese Seite und dass die Hotels damit auch inzwischen darauf angewiesen sind. Also es ist eine Abhängigkeit, ob man die nun gut findet oder nicht. Und jetzt haben tatsächlich viele Hotelbesitzer Angst, dass dieser Markt, ja, dass es wegbricht. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen der Tourismus hier sowieso ja sehr, sehr in der Klemme steckt, möchte ich mal sagen, erschreckend für viele.
Ist es denn also wirklich auch ein weiterer Rückschlag für den Tourismus in der Türkei? Wie geht es in der Branche momentan generell so? Gibt es genug Buchungen für Sommer 2017?
Nein, es ist tatsächlich so, dass die türkische Tourismusindustrie im Moment die größte Katastrophe der letzten Jahrzehnte wirklich erlebt. Also es ist, hat angefangen mit diesen ganzen Terroranschlägen hier, durch IS, durch PKK, dann natürlich der Putschversuch vom vergangenen Sommer, der hat nochmal einen draufgesetzt, dann insgesamt die ganze Erdogan-Politik, die Streitereien mit der EU. Also es ist so, man merkt, dass hier ganz, ganz deutlich alle, die in der Tourismusindustrie beschäftigt sind, sind eigentlich am Ende. Hier in Istanbul gibt es ja dieses berühmte Altstadtviertel Sultan Ahmed rund um die Hagia Sophia und die Blaue Moschee. Und da merkt man es ganz deutlich, da schließen wirklich reihenweise Hotels, das kann jeder sehen, es ist einfach leer im Moment. Müsste jetzt eigentlich schon der Ostertourismus losgehen, aber man sieht vor allem wirklich keine Europäer hier mehr auf den Straßen. Der große Basar von Istanbul, absoluter Touristenmagnet, ist wirklich wie leergefegt. Ich übertreibe nicht, ein Drittel der Shops soll dort inzwischen geschlossen haben. Und da hängt ja viel mit dran. Also es sind nicht nur Hotels, nicht nur Restaurants, es sind dann auch die Zulieferer, die, keine Ahnung, die Reinigungen, die die Bettwäsche waschen. Also es ist eine ganz lange Kette von Menschen, die da momentan in der Türkei betroffen sind, weil einfach vor allem die europäischen, aber auch die russischen Touristen wegbleiben wegen all der Krisen hier. Und das ist jetzt sozusagen noch ein Schlag obendrauf.
Die Radiowissen-Korrespondentin Luise Sammann in Istanbul. Dort wurde heute Booking.com verboten.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Der Donnerstagabend in die Radio Wissen, an dem ein Fisch einen prominenten Auftritt hat. Das haben wir selten in dieser Sendung. Fische landen entweder wie gestern in der Kantine auf dem Teller oder sie werden beim Schnorcheln bestaunt. Ja, viel mehr aber auch nicht. Warum wir uns heute für einen circa 5 cm langen kleinen Fisch begeistern sollten, der 15.000 Kilometer weit weg durchs Great Barrier Reef vor der australischen Küste schwimmt, das sagt uns jetzt Sebastian Rams aus dem die Radio Wissen Team. Was kann der? Warum reden wir heute über ihn?
Tja, der kann ganz viel. Ganz einfach, er heißt Säbelzahnschleimfisch, so viel am Anfang. Mhm. Und er könnte in Zukunft vielleicht deine Rettung sein, weil du irgendwann auf der Couch liegst. Ja? Mhm. Du hast wahnsinnige Schmerzen, du weißt nicht mehr, wo oben und wo unten
Rücken.
Ist. Ja?
Hoffentlich nicht, Rücken.
Ich hoffe es auch nicht für dich, aber es könnte ja sein.
Es geht noch.
Genau. Und Forscher von der australischen University of Queensland, die berichten in dem Fachblatt Current Biology, dass der Säbelzahnschleimfisch mit Namen Myacanthus nigrolineatus, so der Schlauname, seine Angreifer mit Hilfe eines einzigartigen Gifts lähmen kann, das ähnlich wirkt wie Heroin oder Morphium beim Menschen, sagen die Forscher, denn es hemmt eher Schmerzen, als dass es welche verursacht und könnte deswegen für dich und mich interessant werden als Grundlage für neuartige Schmerzmittel. Und noch eins, abhängig werden die Fische davon nicht.
Aber es klingt trotzdem erstmal unlogisch, vielleicht sogar kontraproduktiv. Da spritzt dieser Säbelzahn-Schleimfisch seinem Fressfeind ein Gift, das keine Schmerzen verursacht. Wie wirkt das Gift denn dann?
Ja, deine Überraschung ist berechtigt. Auch die australischen Wissenschaftler sagen, dass die Wirkung dieses Giftes äußerst ungewöhnlich ist. Für sie ist es bisher am wahrscheinlichsten, dass der Blutdruck der Opfer und damit auch der Stoffwechsel runterfährt, wenn sie gebissen werden. Das heißt, die Tiere, die gebissen werden, werden langsamer und der Säbelzahn-Schleimfisch kann nicht mehr attackiert werden und abhauen und sich retten. Brian Fry von der Universität Queensland sagt, das Gift wäre wirklich das Letzte für Leistungssportler, jetzt übertragen auf den Menschen, die bei den Olympischen Schwimmwettbewerben antreten wollen, die würden wohl eher absaufen und bestimmt kein Gold holen.
So, jetzt haben wir von diesem kleinen Säbelzahn-Schleimfisch gehört. Wenige Zentimeter klein. Das Tierreich, das bietet eine wahnsinnig große Palette an unterschiedlichen Tierarten. Wie groß ist denn das Potenzial von Giftstoffen, die für den Menschen irgendwann mal nützlich sein könnten?
Also an und für sich wirklich gigantisch. Momentan geht die Wissenschaft davon aus, dass auf der Welt mehr als 100.000 giftige Tierarten leben, die oft ganze Giftcocktails besitzen. Darunter vor allem Schlangen und Spinnen. Schätzungen gehen deswegen sogar von 40 Millionen potenziellen Giftsubstanzen aus, aber nur 3000 von den Giften, die wurden bisher entschlüsselt, also ein riesiges Reservoir, was da noch brach liegt. Und ich habe den Toxikologen Dietrich Mebs von der Goethe-Universität Frankfurt gefragt, wie viele Medikamente denn zurzeit auf dem Markt sind, die auf Tiergiften basieren.
Ganz, ganz wenig. Denn es ist im Prinzip so, es gibt eigentlich, wenn man es mal ganz kritisch sieht, nur ein Arzneimittel, das auch zugelassen ist, auch in den USA entwickelt wurde, das für chronische Schmerzen eingesetzt wurde, das aus einer Kegelschnecke stammt. Das ist ein kleines Peptid, das man allerdings auch sehr kompliziert anwenden muss. Es geht über das Rückenmark und hat deswegen also seine sehr beschränkte Anwendung.
Auch das neu entdeckte Gift bei diesem Säbelzahnschleimfisch ist ein Peptid, also ein Protein, sprich Eiweißstoff. Und ich habe Dietrich Mebs gefragt, ob man Medikamente, die aus Eiweißen bestehen, einfach so über den Mund, also oral, einnehmen kann.
Das ist das große Problem, dass man Stoffe, die auf Proteinbasis beruhen, nehmen, denken Sie nur ans Insulin, das kann man auch nicht schlucken, weil es im Magen natürlich sofort zerstört wird. Das heißt, man muss es irgendwie sofort in den Kreislauf bringen, indem man es am besten injiziert.
Eine andere Möglichkeit besteht aber darin, den Proteinwirkstoff in eine Kapsel zu bringen, die den Magen unbeschadet durchläuft und sich erst im Dünndarm auflöst, sagt Dietrich Mebs. Andere Versuche ziehen auch noch darauf ab, die Funktion des Gifts durch andere Moleküle als eben diese Eiweißstoffe nachzuahmen, um so einem vorzeitigen Abbau im Körper, besonders im Magen, dann entgegenzuwirken.
Es gibt ja aber auch schon ziemlich viele Schmerzmittel auf dem Pharmamarkt. Warum müssen denn immer wieder neue her?
Weil viele davon zwar wirken und auch helfen, die Wirkung aber oft nach einer gewissen Zeit nachlässt. Das haben wahrscheinlich alle schon mal erfahren, auch bei normalen Kopfschmerztabletten ist das ja so, weil wir eine gewisse Resistenz dagegen entwickeln und sogar abhängig werden können.
Der Mensch hat natürlich die Eigenschaft, denken wir an das Morphium, sich sehr schnell zu adaptieren. Das heißt, nicht nur, dass er sich daran gewöhnt, sondern die Wirkung lässt langsam aber sicher nach. Das ist das große Problem überhaupt. Das heißt, die Adaptation des Menschen, dass man die Dosis immer mehr erhöhen muss, das ist natürlich etwas, was gefährlich ist. Und das heißt also, etwas zu entwickeln, wo man eben keine Abhängigkeit auf der anderen Seite Resistenz entwickelt, ist sehr kompliziert.
Ja, es ist kompliziert, wie der Toxikologe Dietrich Mebs sagt, und es kostet eben extrem viel Geld. Und die Entwicklung dauert bis zur Marktreife gut über 10 Jahre, hat er mir gesagt, eine echt lange Zeit. Deswegen verlieren manche Firmen nach ein paar Jahren das Interesse, selbst wenn es sich um vielversprechende Wirkstoffe handelt. So schaffen es bisher leider nur sehr wenige, hat er ja schon angesprochen, Giftstoffe aus dem Tierreich dann auch letztendlich in den Arzneischrank. Und Sorgen bereitet den Forschern allerdings auch der Artenschwund, der mit jedem giftigen Tier, das ausstirbt, verschwindet auch vielleicht die Chance auf ein neues, bahnbrechendes Heilmittel.
Neu entdeckt, ein Fisch vor Australien hat ein prima Schmerzmittel. Sebastian Rams hatte die Infos, ganz schmerzfrei und gerade heraus.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist wirklich unglaublich, oder? 10,5 Millionen Klicks in allerkürzester Zeit. Platz 1 der Social Media Trends. Sowas gelingt immer mal wieder einzelnen Trailern zu filmen, auf die ganz offensichtlich mehr als nur eine Handvoll Fans warten. Aktuell gehören diese beeindruckenden Zahlen dem ersten Trailer zu Stephen Kings It. S, dem Remake des berühmten Horrorklassikers. Ich habe gerade schon einen O-Ton aus dem Film gespielt. Tom Westerholt, unser Filmexperte. Du hast ihn sogar auf Deutsch, dann ist er fast noch gruseliger.
Ich hätte ihn auf Deutsch im Angebot, ja.
Bill, wenn du mitkommst, dann fliegst du auch.
Georgie.
Du fliegst auch. Du fliegst auch. Du fliegst auch. Du fliegst auch!
Also, fangen wir mal ganz von vorne an. Im September kommt er bei uns in die Kinos und Tom Westerholt, du hast nur den Trailer gesehen, jetzt erstmal Gänsehaut, aber trotzdem.
Also in erster Linie mal aus lauter Nostalgie, logischerweise, aber das, was man da jetzt erstmals im Trailer vom neuen Remake sehen kann, ist schon auch durchaus gruselig. Mhm. Wie schon im Original sind es auch hier wieder Kinder, die in so einem kleinen verschlafenen amerikanischen Nest plötzlich spurlos verschwinden, alle mit einer Gemeinsamkeit.
Da war dieser
Clown. Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Seht ihr? Alles ist durch die Kanalisation verbunden. Da unten lebt es.
Genau wie im Original erscheint es, dieses angeblich konzentrierte Böse, auch hier am häufigsten in der Gestalt von Clown Pennywise, der die Kinder mit bunten Ballons und seinem fröhlichen Lächeln anlockt, bevor er sie in die Kanalisation verschleppt und da dann quält und frisst, was Clowns halt so machen.
Absolut. Heißt das, 27 Jahre nach dem Original damals, das war ja kein Kinofilm, sondern ein Fernsehfilm, kriegt die nächste Generation dieselbe Geschichte nochmal serviert?
Also dieselbe Geschichte muss es vom Rahmen her ja bleiben. Das erzwingt schon allein die Buchvorlage von Stephen King. Es ist ja nun mal keine Fortsetzung, sondern eine Neuauflage. Allerdings wurde damals für den Fernsehfilm 1990 ganz ordentlich vom Buch abgewichen. Das schafft natürlich Möglichkeiten fürs Remake. Man kann entweder wieder abweichen in eine andere Richtung oder man kann halt auch näher an die Romanvorlage ranrücken.
Und in welche Richtung wird's gehen? Mehr als den Trailer kennst du ja wirklich auch noch nicht, oder?
Tja, das weiß keiner, der nicht selbst dabei war beim Dreh. Es wird seit Monaten eine amtliche Geheimniskrämerei um S veranstaltet. Ne? Stichwort knapp 11 Millionen Views in gerade mal so ein paar Stunden, die es den Trailer gibt. Die Marketingmaschine läuft schon seit Drehbeginn auf Hochtouren. Immer wieder wurden geheimnisvolle Bilder vom Set ins Netz gepostet. Wir reden ja also von einem Hype, der ganz konzentriert medial auch angefeuert wird. Am Ende muss dieses Remake nach 27 Jahren beides sein. Ne? Es muss optisch ins Jahr 2017 passen für die nächste Generation von Fans, die man gewinnen will. Es muss aber auch die alten Fans von damals bedienen und der Trailer zeigt das. Er ist einerseits nämlich gespickt mit Revivals wie dem berühmten Luftballon-Lockruf von Pennywise.
Wir alle fliegen hier unten.
Und es gibt sogar schon im Trailer die berühmte Szene des kleinen Jungen, der seinem Zeitungspapierschiffchen im Regen hinterherläuft, bis es im Gulli verschwindet. Und ihm aus dem Gulli dann plötzlich das verzerrte Gesicht von Horrorclown Pennywise entgegengrinst. Das alles schon im Teaser rauszuhauen, ist einerseits natürlich ein Riesenspoiler. Man geht diesen Weg aber trotzdem ganz bewusst, um den Fans von damals zu zeigen, ihr kriegt auch im Remake, was ihr erwartet. Ne? So, das ist die eine Seite. Andere Seite ist, dass wir auch schon im Trailer den neuen Look von Pennywise sehen. Ne? Die aus heutiger Sicht fast alberne Kautschukmaske, die Original-Clown-Darsteller Tim Curry damals aufhatte, wurde getauscht gegen das heute übliche, glatte, perfekte Make-up, das man dazu auch noch jederzeit mit computergenerierten Bildern aufpimpen und noch realistischer wirken lassen kann. Bill Skarsgård, der jüngste Sohn von Hollywood-Star Stellan Skarsgård, steckt dieses Mal unter dieser Maske und ganz witzig ist, der war gerade mal 2 Monate alt, als der Originalfilm damals rauskam.
Braucht man das alles? Reicht es nicht, sich auch heute noch den Klassiker von damals anzuschauen?
Ja, vielleicht den Fans von damals, aber die Horrorklassiker haben oft heute dasselbe Problem, nämlich, dass sie irgendwann wegen der altbackenen Optik nicht mehr ziehen. Wir sind heute eben an viel realistischere CGI-Grafiken gewöhnt, spitze Plastikzähne im Mund mit ein bisschen Filmblut dran. Das hat einen früher gegruselt, als man es, ne, beispielsweise noch als Mutprobe auf VHS-Kassette bei Übernachtungs-Pyjama-Partys geguckt hat. Heute ist das Publikum wirklich an viel realistischere Effekte gewöhnt. Dazu kommen viel schnellere, härtere Schnitte und Surround-Sound. Das ist heute einfach das, was gefragt ist. Inwiefern sich Original und Remake dann von Ablauf und Dramaturgie her ähneln werden, das sehen wir tatsächlich erst alle, wenn dann auch mal der ganze Film gezeigt wird.
Riesenmarketingmaschine zu S von Stephen King. Vielleicht waren auch diese ganzen News mit den Horrorclowns Ende vergangenen Jahres schon Marketing für diesen Film, wer weiß. Tja, bei uns im Kino ab dem 21. September, dann könnt ihr das Remake von Stephen Kings S selbst sehen. Seit 24 Stunden ist der erste Trailer dazu im Netz. Hat schon eine Menge Klicks, fast 11 Millionen. Und die Radiowissen Kino- und Serienexperte Tom Westerholt hat uns über diesen Hype alles erzählt, was es zu erzählen gibt.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Wenn die Polizei von einem mutmaßlichen Täter kein echtes Fahndungsfoto hat, dann muss sie sich irgendwie selber helfen. Ne? In der Regel mit einem Phantombild, das dann ein Zeichner nach der Zeugenaussage anfertigt. In der Stadt Stade, da hat die Polizei das jetzt auch wieder gemacht und sorgt da etwas für Verwirrung. Warum, Sebastian Rahms aus dem Team?
Ganz einfach, weil der Mann, der den vermeintlichen Täter auf dem Phantombild zeigen soll, verdammte Ähnlichkeit mit dem Rapper Bushido aufweist. Auf bildblog.de wurde mal nachgestellt, wie es von einem echten Bushido-Bild zu diesem Phantombild gekommen sein könnte, muss man noch sagen. Zuerst wurde das Bild wohl gespiegelt, damit Bushido seine Blickrichtung ändert. Mhm. Dann wurde ein Filter drüber gelegt, dass es aussieht wie eine Zeichnung. Anschließend hat der Bart etwas an Länge gewonnen und dann gab es noch eine rote Basecap auf den Kopf und fertig ist Bushido, also der Verbrecher oder wer auch immer.
Und hat Bushido schon reagiert?
Ja, ziemlich relaxed, muss ich sagen. Er schreibt auf seinem Facebook-Account: Danke an die Polizei in Buxtehude, da ist das passiert, also das Verbrechen, und Stade ist da zuständig, deswegen sagte er Buxtehude. Für den Style-Tipp werde mir wahrscheinlich ein rotes Cap demnächst zulegen. Ne? Mhm. Gute Reaktion. Die Polizeiinspektion Stade hat laut tagesblatt.de betont, dass es sich bei dem Phantombild um eine zufällige Ähnlichkeit handelt. Das muss aber ehrlich gesagt der Zufall des Jahrtausends sein, denn unter bildblog.de gibt es auch einen direkten Vergleich, ne, ja, von den beiden Bildern. Ja, und was soll ich sagen? Es stimmen sogar die kleinsten Details überein. Ein einzelnes Haar in Bushidos rechter Augenbraue taucht auch im Phantombild auf und ein nicht richtig gestutztes Nasenhaar im rechten Nasenloch. Und die vermeintlich wegretuschierte Halskette, die Bushido noch auf dem Foto trägt, ist im Phantombild auch zu erahnen. Also echt krasser Zufall.
Hat dann jemand gesagt, der Typ sah aus wie Bushido, hatte aber einen etwas längeren Bart und eben ein rotes Käppi auf. Und schnell mal im Internet recherchiert.
Wer so weiß, was war.
Schnell mal. Man wurde ja nicht bestätigt. Danke, Sebastian. Hier ist D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Das klingt albern, ist aber durchaus ernst. Im Ukraine-Konflikt, da sollen mehr ukrainische Soldaten außerhalb der Kämpfe sterben als im eigentlichen Krieg. Noch immer wird ja unter anderem im Donezk-Becken gekämpft. Allerdings, und das sagt eine offizielle Statistik, die meisten Soldaten sterben gar nicht in den Kämpfen, sondern bei Autounfällen oder weil sie sich umbringen. Was dahinter steckt, das klären wir mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann. Florian, was genau steckt hinter dieser Geschichte? Von wem wurde das Thema überhaupt recherchiert?
Das ist ein Journalist der Ukrainska Pravda, einer Internetzeitung in der Ukraine. Und das ist sozusagen ein erstes Herangehen an diese Thematik, denn darüber wird kaum berichtet in der Ukraine. Und er hat eben zunächst mal einfach nur zusammengestellt, wie viele widersprüchliche Angaben es da gibt. Das heißt, einerseits vom Verteidigungsministerium, andererseits von der Generalstaatsanwaltschaft. Diese Angaben sind immer wieder anders, und zwar so, dass zum Beispiel bei den letzten Angaben wieder weniger insgesamt genannt werden an Soldaten, die ohne Feindeinwirkung gestorben sind, was natürlich nicht sein kann. Also es gibt ja offenbar Ungereimtheiten, die aber niemand aufklären will. Also seine Anfragen sind alle ins Leere gelaufen.
Deine Einschätzung, wie zuverlässig sind die Recherchen dieses Kollegen, beziehungsweise wie neutral ist die Berichterstattung dieses Mediums?
Das Medium selbst ist erstmal ein neutrales Medium, die also objektive Berichterstattung leisten. Und was der Journalist gemacht hat, ist ja auch erstmal, dass er sehr vorsichtig herangegangen ist an die Sache. Insofern würde ich schon denken, dass man das auch so stehen lassen kann. Das heißt, er hat erstmal die Ungereimtheiten aufgezeigt und eben auch aufgezeigt, dass hier offensichtlich viele Fälle vertuscht werden und viele Todesfälle, die nichts mit den Kämpfen zu tun haben, letztendlich dann als Verluste während Kampfhandlungen ausgegeben werden. Er gibt da auch Beispiele, und zwar Fälle, bei denen es Gerichtsurteile gibt. Das sind ganz wenige Fälle, die letztendlich öffentlich werden und vor Gericht verhandelt werden, wo also die Staatsanwaltschaft überprüft, warum jemand gestorben ist. Aber da sieht man deutlich an diesen Fällen, zum Beispiel ein Soldat ist betrunken ans Lenkrad eines Autos und ist an einem Checkpoint vorbeigefahren, ohne sich dort anzumelden, ohne stehen zu bleiben. Und die Soldaten dort haben dann das Feuer eröffnet auf den Lastwagen.
Du hast gesagt, es ist sehr schwierig, da an verlässliche Zahlen zu kommen. Es wird davon ausgegangen, dass neben den offiziellen Zahlen der Regierung die Dunkelziffer viel höher liegt. Von wie vielen Todesfällen wird denn ausgegangen?
Es sind also auf jeden Fall, haben wir schon mal von vor ungefähr einem Jahr, etwas weniger als einem Jahr, die Aussage eines Staatsanwalts, der von über 1000 Fällen gesprochen hat. Es sind, können seitdem ja nur mehr geworden sein und nicht weniger. Das heißt, man muss also davon ausgehen, es sind auf jeden Fall mehr als 1000. Aber wie viel mehr, das ist eben praktisch nicht festzustellen, weil es dazu keine Statistiken gibt und weil das eben auch unter der Decke gehalten wird.
Du hast eben ein Beispiel genannt. Was sind sonst so die Gründe, die genannt werden? Und wird den Todesursachen dann auch nachgegangen?
Bei den Fällen, die wirklich dokumentiert sind, auch öffentlich zugegeben sind, betreffen die meisten Selbstmorde. Also bei offiziellen Anfragen heißt, 2016 gab es ungefähr 250 solche Todesfälle von Soldaten ohne Kampfhandlung. Und davon waren dann eben über 60 Selbstmorde. Dann gab es natürlich auch Morde. Das heißt, die haben sich gegenseitig umgebracht, die Soldaten, die Streit miteinander hatten. Und es sind auch eben viele durch Krankheiten gestorben. Hier kann man sagen, sie sind dann quasi eines natürlichen Todes gestorben, ihren Krankheiten erlegen. Aber auch da kann man sagen, dass viele Soldaten eingezogen worden sind, obwohl sie schon tödlich krank waren und dann natürlich an der Front nicht die entsprechende medizinische Versorgung bekommen haben. Also auch das ist kritisch zu sehen.
Wie wird denn von Seiten der Familien mit den Todesfällen umgegangen?
Die Familien sind meistens ganz froh, wenn diese Todesfälle als Todesfälle bei Kampfhandlungen ausgegeben werden. Mhm. Entweder sie glauben es selber oder sie fragen nicht nach. Denn zum einen ist es ehrenvoller, während des Kampfes zu sterben. Zum anderen hat es auch konkrete materielle Folgen. Denn wenn jemand im Kampf stirbt, dann bekommt die Familie eine Kompensation. Wenn er sich dagegen betrunken irgendwie zu Tode fährt oder bei einem Kampf mit Kameraden irgendwie erschossen wird außerhalb der Kämpfe, dann ist das eben nicht der Fall. Dann geht die Familie leer aus.
Florian Kellermann über die ukrainischen Soldaten, die nicht in den Kampfhandlungen sterben, sondern weil sie krank sind, besoffen, Autounfälle bauen, sich selbst oder gegenseitig umbringen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Man kann ihnen Beethoven oder Justin Bieber vorspielen. Schimpansen ist das völlig egal. Forscher der Universität York haben getestet, was klassische Musik mit eingesperrten Schimpansen macht, ob es ihnen danach besser oder schlechter geht. In einem zweiten Versuch stellten die Forscher den Tieren eine Jukebox hin. Dabei konnten sie selbst ihre Musik wählen, unter anderem Mozart, Beethoven, aber auch Adele und Justin Bieber. Egal was lief, den Schimpansen war es laut den Forschern total egal. Sie zeigten weder großes Interesse an der Musik, noch waren sie von den Tönen verängstigt oder gestresst. Vor kurzem erst war eine ähnliche Studie rausgekommen. Da hatten Forscher den Musikgeschmack von eingesperrten Orang-Utans untersucht. Auch sie interessierten sich nicht dafür. Die Forscher gehen inzwischen davon aus, dass nur Menschen verschiedene Musikstücke und Richtungen wertschätzen können. Bei Tageslicht sieht der Baumfrosch ziemlich normal aus. Er ist grün, hat rote Punkte und lebt in den südamerikanischen Tropen. Dort ist er weit verbreitet. Jetzt haben Forscher sich die Tiere mal bei Nacht angesehen und dabei herausgefunden, sie leuchten. Genauer gesagt, sie fluoreszieren. Das heißt, ihre Haut strahlt nicht von alleine, so wie eine Glühbirne zum Beispiel, sondern die Hautzellen des Baumfrosches können Licht mit kurzer Wellenlänge aufnehmen und geben es als langwelliges Licht wieder ab. Dieses Licht wiederum ist für uns sichtbar. Es lässt die Haut des Frosches in der Nacht grün und blau leuchten. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die leuchtende Haut den Tieren hilft, einen Partner zu finden. Dass Landtiere fluoreszieren, kommt selten vor. Bis jetzt war es nur von Skorpionen und Papageien bekannt. Bei Meerestieren gibt es das öfter, zum Beispiel bei Tiefseefischen oder Schildkröten. Wenn Menschen sich mit Malaria infizieren, dann passiert das meistens durch einen Mückenstich. Von der Einstichstelle aus macht sich der Erreger auf den Weg und sucht die Leber. Denn nur in der Leber kann er sich vermehren. Erst wenn der Erreger wieder in großen Mengen die Leber verlässt und das Blut befällt, kriegen Patienten die üblichen Malaria-Symptome, zum Beispiel Fieber, Schüttelfrost oder Gelenkschmerzen. Forscher aus Australien haben jetzt untersucht, wie genau die Malaria-Erreger die Leber finden. Ihre Ergebnisse zeigen, die Erreger können durch Wände gehen, genauer durch Zellwände. So sind die Erreger nicht darauf angewiesen, beispielsweise durch die Blutbahn bis zur Leber zu kommen. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Entdeckung zu neuen Antimalariamitteln führen kann, die eine Infektion schon im ganz frühen Stadium stoppen. Derzeit sterben jedes Jahr mehr als 650.000 Menschen an Malaria. Vor allem Kleinkinder und Schwangere sind gefährdet.
D-Radio Wissen.
Eine beste Freundin von mir, die hatte schon recht jung Brustkrebs. Die eine Brust wurde ihr entfernt, die andere hat sie sich auch entfernen lassen und lebt seitdem mit Implantaten. Sie nennt die beiden Betty und Betty. Sie lebt. Frauen, die erfahren, dass sie Brustkrebs in einer Brust haben, die entscheiden sich immer häufiger dafür, die zweite, gesunde Brust auch abnehmen zu lassen, damit da erst gar kein Tumor wachsen kann. Herausgefunden hat das eine neue Studie aus dem Fachblatt JAMA Surgery. Dabei gibt es keinen echten Nachweis dafür, dass diese doppelte Mastektomie einen lebensverlängernden Effekt hat, wenn beide Brüste abgenommen werden. Und die Onkologen, die schreiben in diesem Fachblatt sogar, dass es ziemlich gute Gründe gibt, die zweite, die gesunde Brust zu behalten. Was gegen eine doppelte Brustamputation spricht, darüber sprechen wir mit Kerstin Riem, Professorin an der Uniklinik Köln. Frau Riem, woher kommt es denn, dass sich immer mehr erkrankte Frauen dafür entscheiden, die gesunde Brust auch entfernen zu lassen?
Das hat zum Beispiel was mit dem Outing von berühmten Persönlichkeiten wie Angelina Jolie zu tun. Da haben Frauen was über Risikogene gehört, BRCA1 und 2, so heißen die in diesem Fall. Und diese Gene begünstigen tatsächlich auch ein Risiko für die Entstehung von Brustkrebs auf der noch gesunden Seite bei Frauen, die schon Brustkrebs hatten. Aber diese Gene spielen nur bei einem relativ kleinen Teil von Brustkrebspatientinnen eine Rolle, sodass fälschlicherweise davon ausgegangen wird bei den Frauen, wenn ich einseitig am Brustkrebs erkrankt bin, kann da möglicherweise ein solches Gen dahinter stecken. Wenn ein Gentest durchgeführt worden ist und diese Gene, diese Hochrisikogene BRCA1 und 2 wurden nicht als verursachende Gene herausgefunden, dann haben Frauen oft den Eindruck, naja, wenn es die nicht sind, dann andere Gene. Auf jeden Fall ist mein Risiko für die noch gesunde Brust erhöht und die sollte amputiert werden, damit man eben eine größere Möglichkeit hat, diese Erkrankung niemals mehr zu erleben.
Aber was sagen Sie denn zum Beispiel zu solchen Fällen wie dem einer sehr guten Freundin von mir, die hatte Brustkrebs. Auf einer Seite hat sich die zweite auch abnehmen lassen und sie sagt jetzt im Nachhinein, es macht einen einfach verrückt, wenn man noch quasi eine gesunde Brust hat, aber auf der anderen Seite ist ein Implantat und dann plötzlich spürt man irgendwas in der gesunden Brust und man denkt sofort, es ist Brustkrebs, ja. Oder wenn man ein bisschen dicker wird, dann wächst nur die eine Brust mit, die andere bleibt klein, all solche Dinge. Das ist doch durchaus auch belastend.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Und das ist auch meine Erfahrung aus der Klinik. Aber da hilft es, mit den Frauen zu sprechen darüber, wie hoch das Risiko ist, auf der gesunden Seite zu erkranken. Und nochmal, für die meisten Brustkrebspatientinnen ist dieses Risiko nicht erhöht. Diese große Studie, die jetzt in den USA publiziert wurde, zeigt, dass die Frauen eben durch diesen wirklich weitgehenden Eingriff an einem gesunden Organ nicht das erreichen, was sie möchten, nämlich das nochmalige Erleben der Erkrankung und möglicherweise nicht Überleben der Erkrankung. Denn zunehmend viele Frauen haben den Eingriff gemacht, aber die Überlebenskurven, die hinterher untersucht worden sind, zeigen keinen Effekt. Und das ist eben das Dramatische, denn Folgen dieser Operation müssen die Patienten ja auch ertragen.
Das heißt, also ich höre da durchaus raus, dass die Ergebnisse dieser Studien Ihnen Sorge bereitet.
Naja, es ist, wenn man so möchte, eine Übertherapie. Ich würde mir wünschen, dass diese Übertherapie, wie sie in den USA publiziert wird, dadurch in Deutschland in dem Ausmaß wohl vermieden werden kann.
Wie ist denn das eigentlich von den Kosten her, wenn man sagt, ich möchte mir eine gesunde Brust entfernen lassen, würde das in Deutschland die Krankenkasse übernehmen, auch wenn man kein Risiko hat, also wenn dieser Gentest durchgeführt wurde?
Das wird geregelt im Sozialgesetzbuch Nummer 5. Da heißt es zunächst einmal, dass ein gesundes Organ nicht einfach so entfernt werden kann. Es ist eine Einzelfallentscheidung und bedarf einer Beantragung vorweg bei der Krankenkasse. Und da wird ganz genau geprüft, ob es eine Grundlage für diese Entscheidung der Frau gibt, ja oder nein, und wie die aussieht. Und dann wird eine solche Entscheidung getroffen und man kann sagen, ohne ein erhöhtes Risiko wird dem wohl nicht stattgegeben. Und die Angst der Patientin, die kann man nicht durch die Entfernung der Brust kurieren. Da hat das Messer keine Chance. Ich denke, da gehört das Arzt-Patienten-Gespräch hin und eben vielleicht auch die psychosoziale, psycho-onkologische Unterstützung, dass man hier auf jeden Fall den Weg zuerst geht, bevor hinterher die Folgen einer solchen Operation noch schwerere Stress, Angst und Sorge bei der Patientin verursacht.
Kerstin Riem, Professorin an der Kölner Uniklinik, über die Mastektomie einer gesunden Brust, nachdem die andere Brust von Brustkrebs betroffen war.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr kennt Barbara, oder? Wir hier bei Die Radio Wissen haben vor längerer Zeit schon mal über diese anonyme Street-Art-Künstlerin Barbara berichtet. Oder vielleicht ist es ein Künstler, man weiß es nicht genau. Die schreibt so Sprachbotschaften im öffentlichen Raum, hängt sie sehr auf so Schildern, schreibt Barbara drunter. Bei Facebook können wir das sehen, was sie oder er da macht. 500.000 Fans gibt es und es gibt schlechte Nachrichten, Sebastian Rams. Was ist los?
Ja, die müssen jetzt ganz schön stark sein, denn heute vor ungefähr 5 Stunden gab es einen Post auf dem Facebook-Profil von Barbara, der nachdenklich macht. Da schreibt eine Kontaktperson von ihr: Liebe Freunde von Barbara, hier meldet sich nicht Barbara persönlich, sondern ihre Kontaktperson. Leider gibt es weniger gute Nachrichten. Barbara hatte gestern Nacht einen Fahrradunfall und liegt jetzt im Krankenhaus. Soweit ich bisher in Erfahrung bringen konnte, ist sie nicht in Lebensgefahr, aber sie hat ziemlich was abbekommen und wird einige Tage oder Wochen ihrer Tätigkeit nicht nachkommen können. Also nicht wundern, wenn ihr in nächster Zeit erstmal keine weiteren Aktionen von Barbara sehen werdet. Soweit der Post heute Mittag. Das klingt natürlich übel und deswegen von dieser Stelle von mir, wahrscheinlich auch von dir, gute Besserung. Komm bald zurück, denn heutzutage, wir brauchen dich.
Ja, gute Besserung, genau. Viele ihrer Arbeiten, die sie auf der Straße und auf Plätzen unserer Republik veröffentlicht hat, die treffen doch recht gut den Zeitgeist. Und manchmal sind sie auch recht lustig.
Ja, absolut. Man kann das echt mit Fug und Recht so behaupten. Erst gestern noch hat Barbara ein Foto bei Facebook gepostet, das eine Textnachricht von ihr unter einem Aufkleber zeigt, auf dem steht: Wann sinkt dein Herz? Und Barbara hat darunter geplakatiert, wenn die AfD bei der Bundestagswahl unter 5% bleibt. Auch sehr meinungsfreudig ihr Statement zu einem Plakat der NPD, auf dem steht: Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Dazu Barbara: Wir sind nicht das Sozialamt der NPD. Kein Steuergeld für herzlose Nazis. So kennen wir sie, beziehungsweise ihn. Sehr gut gefallen hat mir aber auch noch unter einem Wandgraffiti mit dem Wortlaut Fick die Polizei Barbaras Kommentar: Und wenn die Polizei nur kuscheln möchte?
Ja, das ist schon gut. Also ich glaube, es ist eine Sie. Außerdem wird in diesem Posting über ihren Fahrradunfall auch davon gesprochen, dass sie ziemlich was abbekommen hat. Weiß man natürlich nicht genau.
Vielleicht sie die Person, ne? Oder ja, es kann auch eine falsche Pferde sein.
Ja, wer weiß. Okay, auf jeden Fall hat es anscheinend, man kann das natürlich jetzt nicht nachprüfen, Barbara erwischt und wir wünschen tatsächlich gute Besserung. Hier ist die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hey! Das Fünfer ist noch zu. Spring vom Dreier gefälligst. Und du, nicht vom Beckenrand springen. Bademeister. Ne? Davon gibt es nach Ansicht des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister zu wenige hier bei uns in Deutschland. Auch in dieser Freibadsaison werden die Kolleginnen und Kollegen am Beckenrand oft völlig überlastet sein, warnt der Verband. Der Präsident ist Peter Harzheim. Er hat über 40 Jahre Erfahrung als Schwimmmeister. Das heißt tatsächlich Schwimmmeister übrigens und nicht Bademeister. Und er steht auch noch regelmäßig am Beckenrand. Guten Abend, Herr Harzheim.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Günther.
Wie viele Bade- bzw. sorry, Schwimmmeister fehlen denn?
Also ich sag mal so, geschätzt von meiner Seite aus oder vom Bundesverband Deutscher Schwimmmeister sagen wir ungefähr 2.500. Das ist aber niedrig angesetzt.
Warum gibt es denn so wenige? Imageproblem?
Unter anderem. Es gibt mehrere Probleme. Einmal, dass zu wenig ausgebildet wird. Da müssten wir ansetzen. Die Kommunen, die Badbetreiber müssten mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt ist halt eben der, dass die Schwimmmeister zu Zeiten arbeiten, wo andere Urlaub machen, aber das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Der dritte Punkt wäre, der Beruf des Schwimmmeisters generell ist in der Öffentlichkeit nicht so, sagen wir mal, etabliert, wie es manch anderer Handwerksberuf ist. Beim Schwimmmeister sagen sie immer, was macht er denn? Der steht am Beckenrand und guckt den netten Mädchen und Jungs hinterher und das war es dann. Aber da hängt wesentlich mehr dran. Der Schwimmmeister, der auch heute Fachangestellter für Bäderbetriebe heißt, hat eine 3-jährige Ausbildung zu absolvieren, in dem ihm aus mehreren Berufen Fachwissen an die Hand gegeben wird. Im Erste-Hilfe-Bereich, im Rettungswesen, im Verwaltungswesen, im Kassenwesen, dann im Schwimmunterricht, Rettungslehre, dann die ganze Wasseraufbereitung, die er lernen muss. Man muss ein bisschen firm sein in den Fächern Biologie und Physik, die werden also auch sehr stark gebraucht. Man muss ein bisschen handwerklich begabt sein und man sollte Spaß am Beruf mit den Menschen haben, am Umgang mit Menschen.
Das ist eine ganze Menge. Also man muss auch wissen tatsächlich, wie dann am Ende das Mixverhältnis ist des Wassers und wie viel Chlor da dazu kommt und so weiter.
Richtig.
Aha. Bademeister heißt also jetzt Schwimmmeister. Das ist bei der Bevölkerung, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Ist das der Versuch, auch ein bisschen das Image aufzupolieren? Ein bisschen wie bei Friseuse und Friseurin?
Also ich sag mal so, ich selber habe kein großes Problem damit. Denn der Bademeister, der früher so bekannt war, war in, ich sag mal, einer Gemeinde, Kommune, ich sag mal, neben dem Pastor, neben dem Bürgermeister und dem Dorfscheriff die vierte Persönlichkeit, die also gerne angesprochen wurde. Deswegen sehe ich das nicht unbedingt so negativ. Aber viele unserer jungen Kollegen kennen den Beruf heute nicht mehr unter dem Namen Fachangestellter für Bäderbetriebe. So heißt er nämlich heute.
Hat man da ein ganz normales, geregeltes Einkommen?
Jein. Also in den kommunalen Badbetrieben ist eine relativ gute Bezahlung ab diesem Jahr gegeben. Dort werden die Einsteiger ungefähr nach DVED 5 bis 6 bezahlt. Das liegt ungefähr bei 2,2 bis 2,3, 2,4.
Brutto.
1000 brutto, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt aber auch Privatbetreiber, die also nicht so gut bezahlen, die dem Tarifvertrag nicht unterliegen. Da liegt es in den krassesten Fällen bei der Summe von 1500 Euro im Monat. Mhm. Das ist natürlich für eine Fachkraft relativ wenig und vor allen Dingen, wie sollen junge Menschen Familien gründen, wenn sie kein vernünftiges Einkommen haben?
So generell, wie ist denn das im Winter? Außer, dass sie im Hallenbad dann noch aushelfen, aber alle Schwimmmeister braucht man doch dann auch nicht, oder?
Also in der Winterzeit helfen sie nicht aus. Also sie gehen jetzt wahrscheinlich von den Freibädern aus, aber wir haben auch circa 6.500 bis 7.000 Hallenbäder in Deutschland. Und die müssen auch im Winterhalbjahr, im ganzen Jahr in Betrieb gefahren werden. Und da werden unsere Kollegen gerade gebraucht. Gerade da ist die Technik zu pflegen, zu warten. Da sind die Immobilien zu pflegen und zu warten. Also da hat der Schwimmmeister oder der Fachangestellte für Bäderbetriebe schon eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Ich habe einen Vorschlag. Und zwar ist es ja so, dass vielleicht der ein oder andere denkt, es ist eigentlich echt mal ein ganz guter Ferienjob. Und wenn man da irgendwie so ein, ich sag mal, 6-Wochen-Kurs bekommt, wo man die Grundlagen findet und dann aushelfen kann. Also jetzt nicht wirklich den Beruf lernt, sondern aushelfen kann den aktuellen Schwimmmeistern. Vielleicht gibt es dann ein paar, die hängen bleiben und sagen, ich mache noch die richtige Ausbildung hinterher.
Gibt es auch. Und zwar haben wir viele Rettungsschwimmer aus den DLRG-Ortsgruppen oder Vereinen, die sich anbieten und Aufsichtsdienste mitmachen. Da greifen wir auch gerne drauf zurück, weil wir die ohne gar nicht auskommen. Und diese Leute haben die Möglichkeit, nach einer Tätigkeit von 4,5 Jahren in einem Bad eine externe Ausbildung zu machen. Das heißt, in einem 5- bis 6-wöchigen Lehrgang werden dann das gesamte Wissen nochmal abgefragt und dann können die auch die Prüfung machen.
Okay, und es reicht trotzdem noch nicht.
Und es reicht trotzdem noch nicht, genau so ist es.
Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, Peter Harzheim, in D-Radio Wissen. Das ist eigentlich schade, Sebastian. Wenn man es ein paar Tage im Monat machen könnte über den Sommer,
wärst du dabei?
Als Freier, würde ich mir das überlegen. Wäre das nichts für dich? Schwimmmeister, Bademeister.
Nee, dafür, ich kann dafür zu schlecht schwimmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Das muss man halt nochmal üben.
Ja, oder so, ja.
Ich habe gehört, es ist ein ganz toller Sonnenuntergang draußen.
Ja, man hört vieles, ne?
Und
sehen ist was anderes.
Ist vorbei. Jetzt wird hinter der Scheibe schon gesagt, ist vorbei. Ja. Wir brauchen uns nicht mehr beeilen.
Wie die Sendung, Ralf.
Die Sendung ist rum.
Ist das eine Überleitung? Meine.
Ja, würde ich mir nicht erlauben, so eine Überleitung. Apropos, das war die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend.
Tschüss.
Sebastian Rahm sagt schon ganz schnell Tschüss. Du willst ja auch
raus. Sehe ich doch noch was.
Am Mikrofon Ralf Günther. Bye, bye.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.